Ja, Gottes Segen, den brauchen wir und den braucht ihr auch. Und darum bete ich nochmal kurz. Himmlischer Vater, habt du Dank, dass Karl und ich gemeinsam dein Wort verkündigen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass du jegliche Blockade, jegliches Hindernis der Kommunikation wegnimmst, sei es, dass wir unkonzentriert sind, sei es eine schlechte Ausdrucksweise von uns. Herr, du kannst es wegnehmen, sodass das hervorkommt, was dir wirklich wichtig ist. Mit der Jahreslosung und mit dem gesamten Text, Herr. Danke für dein wunderbares Wort und dass du heute noch zu uns sprechen möchtest. Bitte segne nur diese Zeit. Amen.
Amen. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. An alle die, die ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr konntet gut reinfallen, das neue Jahr schön begrüßen mit Menschen, die euch sehr lieb sind. Und ich heute mal hier in ganz neuer Rolle. Ich darf euch heute zum ersten Mal Gottes Wort als Co-Prediger mitgeben. Genau, Benny und ich werden zusammen diese Predigt halten. Und neues Jahr, neue Jahreslosung. Wir durften sie gerade hören aus Offenbarung 21, der Vers 5. Wenn man es genau nimmt, ist Jahreslosung eigentlich auch nur ein Teil von dem Vers, nämlich der erste. Ellen, ich habe gerade gemerkt, in der Elberfelder hast du anscheinend nochmal eine andere erwischt als ich. Das sind kleine Nuancen, sind anders, aber so wie ich das rausgelesen habe, ist das überhaupt nicht schlimm. Im meisten stimmen überein. Das passt schon mal. Genau, dort steht: Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Ja, was heißt denn alles neu? Reden wir davon, eine schöne Schneedecke einmal über die Landschaft zu ziehen und schon sieht alles neu aus. Es ist auch wunderschön draußen, das kann ich nicht leugnen. Darüber werden wir gleich noch genaueres erfahren, was dieses neu bedeutet. Ich möchte einmal die Bibelstelle ein bisschen zeitlich einordnen, dass wir wissen, wo wir uns befinden. Die meisten wissen, Offenbarung, letztes Buch im Neuen Testament, geschrieben von Johannes. Und das muss ein ganz besonderer Moment für Johannes gewesen sein, weil Gott hat beschlossen, Johannes mitzunehmen und ihm den Ablauf in ferner Zukunft der Weltgeschichte zu zeigen. Und er erzählt es ihm nicht. Es ist ja auch häufig vorgekommen, dass Gott einen Engel schickt oder einen Propheten und das den entsprechenden Leuten erzählt, sondern Gott nimmt Johannes mit. Er zeigt ihm das visuell. Wir hören immer wieder in diesem Abschnitt, wo Gott Johannes auffordert: Siehe. Ich meine, wenn Gott es einfach nur erzählen würde, würde das seine Autorität und die Wahrheit an der ganzen Geschichte nicht schmälern. Aber ganz explizit lesen wir immer wieder: Siehe, was ich gemacht habe. Und ich finde, das drückt irgendwie an der Stelle die Wichtigkeit aus, wie wichtig das Gott ist, dass Johannes versteht, was da auf uns zukommt. Ja, wir befinden uns mit Kapitel 21 am Ende der Offenbarung, das ist das vorletzte Kapitel. Also der ganze Teil, den wir davor vielleicht schon mal gelesen haben, mit den Plagen, die nochmal ausgegossen werden, mit dem tausendjährigen Reich, mit viel Leid und auch mit dem finalen Schlag gegen das Tier und den Teufel, das ist alles an der Stelle schon geschehen. Und wir befinden uns am Ende, wo Gott Johannes die ganz neue Welt, das Paradies zeigt. Der Moment, wo Gott quasi alles, was bis jetzt geschehen ist, runterfährt und einmal wie beim PC die Neustart-Taste drückt. Und das Ganze haben wir gegliedert, den Text, den die Ellen vorhin vorgelesen hat, in 5 Punkte. Und ich werde die euch einmal schon mal vorgeben. Der erste Punkt, den haben wir genannt: Erneuerung des Umfeldes. Der zweite Punkt: persönliche Erneuerung. Im dritten geht es um den Umfang, den Gesamtumfang der Erneuerung. Über die 3 Punkte werde ich reden. Und der Benny wird nachher die letzten 2 Punkte übernehmen, den Punkt 4, wo es darum geht, wer erneuert und wer gehört zum Neuen dazu. Ich starte mit dem ersten Punkt und ich lese noch einmal die dazugehörigen 3 Verse vor. Dort steht: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Zusammengefasst schildert Johannes hier die Anwesenheit einer neuen Erde, eines neuen Himmels und die Abwesenheit der ersten Erde, des ersten Himmels und des Meeres. Warum explizit das Meer auch noch genannt wird, kommen wir gleich zu. Er schildert das neue Jerusalem, von oben herabkommen, geschmückt wie eine Braut, eine wunderschöne Stadt. Und er hört den Aufruf Gottes, dort unter den Menschen dann auch zu leben. Das, was Johannes hier nicht auslässt und sehr deutlich auch schildert, ist, was nicht mehr sein wird, nämlich die erste Erde, der erste Himmel und das Meer. Das Erste, was ist, ist diese Erde, worauf wir uns jetzt gerade befinden. Und diese erste Erde wird der neuen Welt weichen müssen. Es wird keine Koexistenz geben. Das wird hier ziemlich deutlich gesagt, keine Koexistenz zwischen unserer bestehenden Erde und der neuen, die kommt. So wie das Dunkel dem Licht weichen muss oder wie Sünde neben Gott keinen Platz hat, wird diese alte Erde keinen Platz neben der neuen haben. Das Meer wird extra genannt. Diejenigen von uns, die ein bisschen in Erdkunde unterwegs sind und sich vielleicht als Kinder mal von den Eltern so ein paar Wissenschaftsfilme angeguckt haben, wissen, dass 2/3 der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind. Man kann also nicht leugnen, dass das Meer nicht gerade einen unerheblichen Einfluss auf unsere Welt hat, zum Beispiel durch entsprechende Ströme, die halt eben das warme Wasser auf der Erde verteilen, was unser Klima beeinflusst. Und wenn dieses Meer nicht mehr ist, ist ein ziemlich klarer Schlussstrich mit Leben auf dieser Erde. Des Weiteren, das dürft ihr gerne auch nach dem Gottesdienst nochmal nachlesen, wird in Offenbarung 13, Vers 1 das Meer als Ursprung des Tieres beschrieben. Also das Tier, das teuflische Tier, was den Satan unterstützt, wird aus dem Meer auferstehen und die Menschen gegen Gott aufwiegeln und für den Satan kämpfen. Dieses Meer wird nicht mehr sein. Es wird keinen Ursprung mehr geben für das Böse. Es wird keinen Punkt mehr geben, wo das Böse nochmal neu auferstehen kann. Das wird vorbei sein. Es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben. Ein neues Jerusalem, geschmückt wie eine Braut. Ein neues Umfeld für uns in der Zukunft im Paradies. Was mir und Benni wahrscheinlich auch in der Predigt oder in der Vorbereitung aufgefallen ist, ist der Begriff neu. Habe ich so noch nie großartig drüber nachgedacht. Jetzt hatte ich einen Anlass dazu. Neu ist ein sehr absoluter Begriff. Damit will ich sagen, neu kann man nicht steigern. Ich kann nicht etwas noch neuer machen. Das funktioniert nicht. Wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr mal auf Kleinanzeigen unterwegs seid oder ob ihr Zeug habt, was ihr da ab und zu mal verkauft. Ich mache das ab und zu mal, wenn ich irgendwie was über habe, was noch gut ist, was ich dort gerne irgendwie loswerde. Da muss man, wenn man jetzt eine Kleinanzeige schreibt und sein Produkt dann quasi schmackhaft macht und anbieten will, muss man da eine Bewertung abgeben, welchen Zustand hat denn mein Produkt. Ist es neu? Ist es neuwertig? Ist es leicht gebraucht? Ist es Schrott? Gibt es auch, wird auch dort verkauft. Ja. Dort wird nicht bewertet. Wir kommen nicht in eine neuartige Welt. Wir kommen nicht in eine recycelte Welt, sondern Johannes beschreibt hier eine neue Welt. Nicht steigerbar, das Absolute. Jerusalem fährt aus dem Himmel herab, das neue Jerusalem geschmückt wie eine Braut. Und ich möchte euch eine kleine, kurze Zusammenfassung geben, wie dieses Jerusalem aussehen wird. Wer das sich genauer angucken möchte, der darf später die folgenden Verse nach Vers 8 lesen, also ab Vers 9 wird das neue Jerusalem beschrieben. Hier eine kurze Zusammenfassung. Jerusalem hat eine neue Form. Es ist nämlich in Form eines Würfels, der die Maße in alle drei Richtungen gleich hat. 12.000 Stadien, das ist umgerechnet, sind das 2.220 Kilometer. Eine brutal große Stadt. Mauern, die 65 Meter dick sind. Ich weiß nicht, ob es solche Mauern hier auf dieser Erde gibt. Ich habe noch keine gesehen. Eine Stadt aus reinem Gold wie Glas. Die Mauer besteht aus Jaspis. Fundamente aus 12 riesengroßen, wertvollen Steinen. Und es gibt so ein paar Theoretiker, die sich mal den Spaß gemacht haben, mal auszurechnen, wie viel Platz denn in dieser Stadt ist. Also wenn wir nur ein Viertel dieser Stadt bevölkern würden, hätten dort um die 2 Milliarden Menschen Platz. Also 3 Viertel der Stadt sind dann Vorgärten. Also unglaublich viel Platz, das mal zu nehmen. Und es wird jetzt auch nicht nur hier von der Stadt geredet, die neue Welt ist da noch gar nicht betrachtet worden, da gibt es auch keine genaueren Angaben zu. Was für eine wundervolle Aussicht. Für Gott heißt neu nicht nur einfach neu, sondern auch besser. Wie das alte Jerusalem beschrieben ist, da finden wir auch ein paar Stellen in der Bibel dazu. Das hier ist definitiv eine bessere Stadt. In dieser neuen Welt, in diesem neuen Umfeld wird es wahrscheinlich nicht die physikalischen Grenzen geben, wie wir sie hier haben. Wir haben ja vorher noch lesen dürfen, die Stadt kommt von oben herab. Also schon mal ein ganz klares Indiz dafür, dass es anscheinend andere Grenzen gibt. Und eine schöne Parallele dazu ist, wenn wir auf dieser Erde bauen, bauen wir selten von oben herab, außer wir wollen vielleicht unter die Erde, aber wir bauen in der Regel von unten nach oben. Wir sind hier gebunden daran, an die gesetzlichen, an die physikalischen Gesetze, die Schwerkraft. Und was der Mensch macht, kommt nur von unten nach oben. Gott baut auch von oben nach unten. Und Gott ist nicht nur ein sehr guter Architekt, sondern auch ein wunderbarer Energiemanager, weil in dieser Stadt wird es nicht notwendig sein, einen Mond oder eine Sonne zu haben, sondern es steht dort, die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm wird ihr Licht sein. Jetzt haben wir schon mal grob das Umfeld, eine wunderschöne Stadt, eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und in Vers 3 trifft Johannes auch schon eine Aussage über den ersten Bewohner in der Stadt. Dort steht nämlich, Gott wird mit in der Stadt wohnen. Es steht dort, das ist nämlich der kleine Unterschied, den Ellens Übersetzung zu meiner hat. Bei Ellen steht Hütte, in meiner Übersetzung steht Zelt. Ist an sich egal. Es geht da um die Parallele, nämlich die Stiftshütte, die Israeliten im Alten Testament hatten. Das war dieses große Zelt, was auch nach genauen Vorgaben gebaut werden sollte, was die Israeliten immer mitnehmen konnten, wenn sie gerade auf Reise waren. Was Gottes Möglichkeit war, direkt vor Ort bei den Menschen zu sein. Und wir haben hier genau die gleiche Zusprache. In dem Vers 3 steht, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Er wird ganz nah sein. Kein Nachbar, der mal eben vorbeischaut, sondern er will mit uns wohnen. Und das nicht als, wie gesagt, Nachbar oder einfach jemand, der mit uns in einer Wohnung wohnt, wie in einer Gebet, sondern in voller Autorität als Gott. Ein neues Umfeld, eine neue Erde, ein neuer Himmel, ein neues Zuhause. Kommen wir zum Punkt 2, die persönliche Erneuerung. Ich lese dazu den Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Gott wird sich ganz persönlich dort um dich kümmern. Bevor wir dieses wunderbare neue Umfeld erreichen, werden wir wahrscheinlich noch viel Leid erleben müssen. Wer die vorherigen Kapitel aus der Offenbarung kennt, weiß, dass es nicht besser wird. Weil auf dieser Erde ist der Teufel der Herrscher und der wird diese Erde leider nicht einfach kampflos aufgeben, sondern es wird davor viel Leid passieren. Das Gute für uns ist, Gott hat uns schon die Aussage gegeben, dass dieser Kampf gewonnen ist. Wir kennen den Ausgang dieser Lage, auch wenn es noch Leid geben wird, aber wir wissen, wie das Ganze einmal enden wird, weil Gott wird siegen. Und weil Gott ein liebevoller Gott ist und jeden Einzelnen von uns kennt, weiß er auch, dass das Ganze wahrscheinlich nicht spurlos an uns vorbeigeht. Was uns jetzt schon plagt, ist ja Tod, Trauer, Geschrei und Schmerz. Jeder Einzelne von uns wird das in irgendeiner Form immer wieder im Alltag erleben, in seinem Leben erleben, dadurch, dass er vielleicht geliebte Menschen verliert, dadurch, dass er vielleicht krank wird, dass Dinge nicht so laufen, wie man es möchte und man es leider auch nicht in der Hand hat. Das erleben wir leider jetzt schon tagtäglich. Aber dieser mächtige Gott, der diese wunderschöne neue Welt schaffen wird, der macht sich klein für dich an der Stelle. Er wird nahbar für dich, er wird annehmbar für dich, greifbar, um dir die Tränen abzuwischen. Und wer das vielleicht schon bei seinem Kind gemacht hat, weiß, es ist eine sehr, sehr intime Handlung. Das macht man nicht so unter Freunden. Man wischt nicht mal eben kurz einem Kumpel mal ein bisschen die Tränen weg. Das ist eine Handlung, das macht ein Vater bei seinem Kind, das macht eine Mutter bei ihrem Kind. Das wird Gott bei dir tun. In Jesaja 66, Vers 13 steht, wie eine Mutter. Ich lese immer vor. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Die neue Pracht Jerusalems lässt euch den Kummer vergessen. Das ist eine wunderschöne Parallele aus dem Alten Testament. Damals stand die Offenbarung noch gar nicht. Da wird schon Bezug genommen, übrigens auf das neue Jerusalem. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Und Gott redet nicht von ein paar Tränen, sondern von jeder Träne. Es wird nichts überbleiben. Was dir Angst macht, was dir Schmerz bereitet, was dich belastet, was dich aufschreien lässt, alles wird Gott abwischen. Nichts wird überbleiben. Gott ist an der Stelle Mutter und Arzt. Weil er nimmt dir die Symptome, die Tränen, die laufen, und er wird dir auch die Ursache nehmen, nämlich das, was wir an Leid erfahren. Und wir werden Leid erfahren auf dieser Erde. Das ist auch der Ursprung unseres ganzen Leides. Und es steht nämlich in diesem Vers, ganz am Ende, nachdem dort steht, ich werde alle Tränen euch nehmen und allen Schmerz, denn das Erste ist vergangen. Die Ursache, der Auslöser unseres Schmerzes, diese erste Erde, wird vergehen und damit wird Gott uns das nehmen, was uns so weh tut. Wir erhalten von Gott einen ganz neuen Zustand. Ganz rein und ganz persönlich von ihm selbst. Kommen wir zum dritten Punkt, Umfang der Erneuerung. Dazu lese ich dann nochmal unseren Jahresvers. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaft. Dieses Ich mache alles neu bezieht sich an der Stelle nicht nur auf unsere Zeit, die wir hier auf der Erde haben. Man kann das auch natürlich so betrachten, Gott tut auch heute noch Wunder. Gott erneuert auch heute noch, wenn wir hier auf dieser Erde unterwegs sind. Er lässt nicht einfach los und sagt, in so und so viel tausend Jahren oder wann es auch immer kommt, vielleicht wird es auch schon viel früher sein, werde ich einmal alles neu machen. Nein, er macht es auch heute schon. Das würde ich überhaupt nicht leugnen an der Stelle. Aber wenn wir mal den Zusammenhang betrachten, ist diese Aussage, siehe, ich mache alles neu, viel, viel größer. Viel, viel ewiger. Und falls du noch Zweifel hattest, dass Gott vielleicht was vergisst, was er vielleicht doch nicht neu macht, haben wir hier doch eine ziemlich absolute Aussage. Das ist auch so ein absolutes Wort, alles. Wenn Gott alles sagt, dann meint er auch alles. Da bleibt nichts über. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Nichts aus der ersten Welt wird mitkommen. Ihr kennt vielleicht so ein paar Menschen, ich gehöre unter anderem auch manchmal mit dazu, die sagen, das ist noch gut, das kann man noch gebrauchen. Das nehme ich noch mit, das kann ich noch irgendwo verwenden. Das wird es an der Stelle nicht geben. Gott hat da keinen großartig wirtschaftlichen Gedanken, von wegen, wir müssen Ressourcen sparen. Gott ist ein großzügiger Gott und ein verschwenderischer Gott an der Stelle. Und es wird alles neu. Alles. Es ist ein allumfassendes, ein neues Umfeld und ein neues Du, ein neues Ich. In der Jahreslosung wird der zweite Teil so ein bisschen außen vor gelassen, wo steht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und auf das möchte ich jetzt noch ein kleines bisschen eingehen, weil ich denke, dass das eine sehr, sehr wichtige Aussage ist für uns. Weil das ist ein Aufruf von Gott an Johannes, schreibe auf. Anderen Worten könnte man auch formulieren, merke dir das. Wer früher mal Vokabeln gelernt hat, der weiß, am besten merkt man sich Dinge, indem man sie aufschreibt und sich immer wieder ansieht. Und Gott ist an der Stelle ganz wichtig, dass das bewahrt wird, dass es weitergegeben wird. Und warum sollten wir uns diese Worte bewahren? Es gibt so ein klassisches Beispiel, ein klassisches Bild, was häufig in Predigten verwendet wird. Ich werde es an der Stelle auch nehmen, weil ich es für sehr passend halte, nämlich das Bild vom Läufer, der einen Dauerlauf vor sich hat, der nicht einfach wird, sondern sehr anspruchsvoll. Und das, was diesen Läufer durchträgt, ist immer das Ziel, was er vor Augen hat. Unser Ziel ist diese Perspektive Ewigkeit, dieses wunderschöne Jerusalem, diese neue Welt, die gemalt wird, die wir uns vor Augen halten. Und gerade in der anstehenden Endzeit, ich habe vorhin gesagt, es wird wahrscheinlich nicht besser werden, ist es ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Gott sagt und bestärkt auch noch in seiner ganzen Autorität, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ich weiß nicht, was dir hilft, sowas gut im Herzen zu behalten. Ob es das hilft, sich ein paar Mal aufzuschreiben, sich vielleicht Kleber irgendwo hinzukleben, wo es draufsteht, auf Augenhöhe. Aber ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns das ins Herz schreiben. Maria hat das damals auch getan, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Dort steht nämlich, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Das ist die Stelle, wo die Hirten gerade da sind, die gerade vom Feld kommen, nachdem diese Engelsmacht da gewesen ist und ihnen von Jesus erzählt hat, wer er denn ist. Und sie berichten auch Maria davon. Und Maria hat sich das ins Herz geschrieben. Und ich glaube, dass diese Frau diese Worte nie wieder vergessen hat, solange sie auf dieser Erde gelebt hat. Und wir wissen, dass sie das wahrscheinlich auch wirklich gebraucht hat. Jesus hat ein Leben geführt, was wahrscheinlich ein Mutterherz echt häufig in Rage gebracht hat oder was Angst hervorgerufen hat. Spätestens dann, wenn es daran ging, dass er ans Kreuz genagelt werden soll. Und ich glaube, dass Maria diese Worte, die sie sich da ins Herz geschrieben hat, dass ihr diese Worte ganz stark geholfen haben. Und so sollen uns diese Beschreibungen von dem zukünftigen Paradies auch im Herzen bleiben und uns ein Ziel geben, woran wir festhalten können, woran wir uns auch gegenseitig erinnern können. Wir kommen jetzt zu Punkt 4 und der Benni wird jetzt für mich übernehmen.
Ja, bis hierhin hat Gott Johannes beschrieben, inwiefern er alles neu macht. Ja? Und diese Absolutheit, die hat Karl gerade herausgestellt, dass Gott wirklich alles neu macht. Und das, was da direkt auch schon mit bei herauskam, ist, hey, Gott wird mitten unter uns sein. Und Gott nimmt es sich an dieser Stelle nicht raus oder unterlässt es nicht, nochmal klarzustellen, wer unser Mitbewohner sein wird. Ja? Und unser Mitbewohner sollten wir uns ganz genau angucken. Deswegen sagt Gott an dieser Stelle in diesem Zusammenhang, hey, ich werde bei euch sein und erklärt dann nochmal, wie er sein wird. Wir lesen, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Gott beschreibt sich hier und an vielen weiteren Stellen der Offenbarung als Alpha und Omega. Alpha, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, Omega, der letzte Buchstabe des Alphabets. Darüber hinaus gibt es nichts. Ja? Du kannst keine Wörter bilden ohne Buchstaben, die dazugehören. Nichts ist möglich ohne diesen Gott. Nichts kann entstehen, ohne dass Gott der Verursacher ist, dass er das geschrieben hat. Ja? Man sagt so gerne, ja, wir haben ein Kind zur Welt gebracht. Ja? Ja, das ist durch uns entstanden. Nein, das ist durch Gott entstanden. Gott ist der Verursacher des Lebens. Gott ist derjenige, der sich Atome ausgedacht hat, der sich Naturwissenschaft ausgedacht hat. Er ist der Verursacher dieser ganzen Welt, vom Anfang und bis zum Ende. Er sagt, er ist der Anfang und das Ende, Ursprung und Ziel. Alles läuft auf ihn hinaus. Er ist der Schöpfer und Beender dieser Welt, auf der wir jetzt gerade leben. Und er ist der Schöpfer dieser wunderbaren zukünftigen Welt. Die Gemeinschaft mit ihm bedeutet Gemeinschaft mit dem Allmächtigen. Ja? Ich weiß nicht, wie nervös du wärst, wenn du vor deinem absoluten Superstar stehst. Ist das irgendein Fußballer oder irgendein Sänger oder was auch immer? Ja? Ich weiß, ihr seid von irgendwas begeistert sicherlich. Ja? Und stellt euch einfach vor, ihr habt die Gelegenheit, diese Person zu treffen. Also ich wäre total nervös. Ah, welche Fragen sollte ich ihm stellen? Was würde denn gut passen? Und diese Person, an die du jetzt vielleicht gerade denkst, die ist nichts. Nichts im Vergleich zu diesem allmächtigen Gott. Ja? Das ist der Herrscher. Das ist der Allmächtige. Aber Gott beschreibt sich nicht nur so. Da fehlt noch was. Und als Karl und ich das so analysiert haben, war der nachfolgende Satz habe ich gesagt, Karl, irgendwie passt das nicht, so wie so ein Copy- und Paste-Fehler. Ja? Hat jemand aus Versehen damit eingefügt. Mittlerweile bin ich überzeugt, dieser Satz ist Gott sehr wichtig. Er sagt nämlich nicht nur, er ist Anfang und Ende, sondern er sagt auch, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Lebens geben, umsonst. Das ist auch Gott. Ja? Er ist der Allmächtige, aber er ist der Allmächtige, der unseren Bedarf sieht, unseren Mangel, unseren Durst. Er will diesen stillen. Er will uns das geben, was wir wirklich brauchen. Nicht Schokolade, wenn wir durstig sind. Nein, er will uns Wasser geben, wenn wir durstig sind. Es hat keinen Preis. Wir müssen nichts leisten dafür, damit er uns dieses Wasser gibt. Aber wir müssen es zulassen. Ja? Er zwingt uns nicht das Wasser auf. Er schüttet uns nicht mit einem Trichter irgendwie rein. Er will es uns geben, aber wir müssen es annehmen. Das ist ein Teil seiner Identität. Diese Beziehung zu uns ist das, wie Gott sich selbst beschreibt. Das gehört mit zu ihm. Gott ist und bleibt derjenige, der sieht, was wir wirklich brauchen und uns dies auch von Herzen geben will. Die himmlische Ewigkeit bedeutet Ewigkeit mit diesem wunderbaren Gott in absoluter Nähe. Aber Gott ist auch jetzt schon so. Ja? Alpha und Omega, Anfang und Ende, er ist immer da und er ist auch immer so und will auch uns jetzt schon das geben. Ich weiß nicht, was dein Durst ist, dein Mangel. Vielleicht fühlst du dich gerade innerlich einsam und alleine. Vielleicht bist du verletzt worden. Du fühlst dich unvollständig oder hilflos. Gott möchte dir das geben, wonach dein Herz wirklich dürstet. Und ich muss denken an diese Situation von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen. Diese Frau, der begegnet Jesus und ihr Herzensloch wird dadurch geschlossen, dass sie mit ihm spricht. Das ist der erste Schritt, mit Gott sprechen. Dass sie seine Macht anerkennt, weil er wirklich weiß, was gut für sie ist. Dass sie seine Gabe annimmt und abgibt, beziehungsweise umkehrt von dem, was sie von ihm trennt, von ihrer Schuld. Das sind Schritte, die Gott gehen möchte, um unseren Durst zu stillen. Gott ist und bleibt derjenige, der sieht, was wir wirklich brauchen und uns dies auch von Herzen geben will. Habt ihr noch Power für den letzten Punkt? Ja? Gut. Fünftens. Wer gehört denn jetzt dazu? Wer darf diesen wunderbaren Ort, der so in facettenreich und ja, ungreifbar trotzdem irgendwie für uns beschrieben worden ist, wer gehört denn jetzt dazu? Und dann kommen diese Verse, die nicht in einem Lied vertont sind. Die Verse, die man vielleicht nicht so gerne in Predigten hat. Aber sie gehören dazu. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräubefleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Gott spricht Klartext. Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die einen, die bei ihm sind wie Söhne, eine Sohnschaft. Und es gibt die andere Gruppe, die wird nicht bei ihm sein. Dazwischen gibt es nichts. Bei ihm bedeutet ein erneuertes Umfeld, diese persönliche Erneuerung, dieses wunderbare himmlische Heil zu erleben. Nicht bei ihm bedeutet ein Ort der Abwesenheit Gottes, von dem, was wir wirklich alles brauchen. Und das ist Schmerz und Leid ohne Gott. Ich möchte auch Klartext mit euch reden. Es gibt den Himmel und auch die Hölle. Die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht ist. Wer dem widerspricht, streicht einen Großteil des Neuen Testaments. Markus Voss hat es untersucht und jede Aussage von Jesus untersucht, worum es geht. Und in 25%, ein Viertel der Aussagen von Jesus, drehen sich darum, wie man errettet werden kann. Und man müsste nicht errettet werden, wenn es nicht einen Ort geben würde, von dem man gerettet wird. Indirekt werden in 25%, jedes vierte Wort von Jesus dreht sich darum. Ist das dann nicht wichtig? Ja, es ist super wichtig. Und wer kommt an diesem Ort? Es sind diejenigen, die feige sind, die ungläubig sind, mit Gräuelbefleckten und so weiter. Und ich habe mich gefragt, habe ich schon mal Gott verleugnet oder ihm nicht vertraut? War ich feige? Habe ich schon mal gelogen? Habe ich jemand anderen etwas Böses, sprich den Tod, gewünscht? Habe ich anderen Zielen als göttlichen Zielen nachgejagt? Ja, habe ich. Ganz sicher. Und ich behaupte mal, du auch. Aber das, was hier beschrieben ist, sind durchgehende Eigenschaften. Ja, da wird nicht davon gesprochen, der einmal gelogen hat. Sondern hier wird gesprochen von Lügnern, von Feigen, welche, die das durchgehend sind. Und diese, dass wir es einmal getan haben, dass wir einmal unser Ziel verfehlt haben, bedeutet nicht, dass das unsere Eigenschaft, unsere Identität ist. Denn Jesu Kreuz am Tod hat uns diesen Makel genommen. Es ist nicht mehr der Schlamm, der an unserer Kleidung ist. Er ist weggewaschen. Das, was wir gelogen haben und so weiter, das bestimmt nicht mehr unsere Identität. Und damit gehören wir nicht mehr zur Gruppe der Feiglinge, wie sie alle hießen, feige Ungläubige mit Gräuelbefleckte Mörder und so weiter. Das gehört dann nicht mehr dazu. Also wer ist denn hier jetzt gemeint, wer da in die Hölle kommen soll? An den Ort, wo Gott nicht ist. Es sind all diejenigen, die nicht diese Rettung durch Jesu angenommen haben. Bei denen ist es noch die Identität. Bedeutet also, wenn du die Rettung durch Jesus angenommen hast und Gott als deinen Gott anerkannt hast, gehörst du zu denjenigen, die überwunden haben. Die überwunden haben ihre Feigheit, ihren Unglauben, ihre Unzucht und so weiter. Die Hölle ist ein realer Ort, auch für gute Menschen hier auf dieser Erde. Das sind dann die, die nicht glauben, die ungläubig sind, die feige sind. Es geht nicht darum, gut zu sein, sondern es geht darum, die Erlösung von Jesu anzunehmen. Wie wichtig sollte es uns dann sein, uns liebe Menschen mitzunehmen? Sollen sie nicht die wunderbare Erneuerung Gottes erfahren, anstelle von ewigen seelischen Schmerzen? Raimund, wenn jemand spontan instrumental spielen kann, dann du, ne? Darf ich dich bitte einmal kurz? Die Jahreslosung im Kontext, so wie Karl und ich sie ausgelegt haben, sie hat Potenzial. Sie hat Potenzial, deinen Blickwinkel zu erneuern. Sie kann dir auf den Weg geben, dass Gott die allerbeste Perspektive für dich bereithält. Sie kann dir aufzeigen, dass du eigentlich nur durchreisend und ein Gast auf dieser Welt bist. Und das wiederum kann dir Mut machen und dein Handeln positiv verändern. In Hebräer 11 wird über Glaubenshelden des Alten Testaments gesprochen. Und wir haben diesen Vers so richtig, oder die zwei Verse richtig lieb gewonnen. Ich hoffe, es geht euch auch so. Da geht es um die Glaubenshelden. Alle, die hier erwähnt wurden, haben sich ganz auf Gott verlassen. Doch sie starben, ohne dass sich Gottes Zusage zu ihren Lebenszeiten erfüllte. Lediglich aus der Ferne haben sie etwas davon gesehen und sich darüber gefreut. Denn sie sprachen darüber, dass sie auf dieser Erde nur Gäste und Fremde sein. Wer aber zugibt, hier nur ein Fremder zu sein, der sagt damit auch, dass er seine wirkliche Heimat noch sucht. Deine wirkliche Heimat, die liegt in der erneuerten Ewigkeit mit Gott, nicht hier auf dieser Welt. Was macht das mit dir persönlich? Macht es dich fröhlich, dass du diese Nähe mit diesem wunderbaren Gott einmal haben wirst, der jetzt schon deine Herzenslöcher schließt und dich erneuert? Oder macht es dich unsicher, weil du nicht weißt, ob du dazugehörst? In Johannes 1, Vers 12 steht, allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. möchtest du ihn auch aufnehmen? Dann möchte ich dich einladen zu einem Gespräch und einem gemeinsamen Gebet nach dem Gottesdienst, damit diese Entscheidung für dich fest und tragfähig wird. Macht dich diese himmlische Perspektive, von der wir jetzt viel geredet haben, macht sie dich unruhig, weil du geliebte Menschen hast, von denen du dir nicht sicher bist oder von denen du ahnst, dass sie nicht dabei sein werden. Du kannst Folgendes tun. Du kannst für sie beten. Du kannst für ihr Herz beten, weil nur Gott kann ihr Herz öffnen, dass dort die Wahrheit angelangt. Und dann dürfen die Menschen selbst entscheiden. Ja. Auch Gott kann Menschen nicht zu sich zwingen. Oder er will es nicht, vielmehr. Du kannst beten für Möglichkeiten und Situationen, um ins Gespräch zu kommen. Und du kannst mit deinem Leben Zeuge sein und Gott bezeugen, von ganzem Herzen. Und ich lade dich ein, jetzt zu einem Moment der persönlichen Reflexion. Was solltest du aufschreiben, so wie Johannes aufgeschrieben hat? Was solltest du in deinem Herzen heute bewahren? Was ist für dich relevant, so wie Maria etwas in ihr Herz bewahrt hat? Was ist für dich heute dran, dass du es in deinem Herz bewahrst für dieses Jahr 2026? Was möchtest du heute in dein Herz hineinschreiben? Himmlischer Vater, ich danke dir für diese wunderbare Perspektive der erneuerten Welt, dieser schönen Ewigkeit mit dir. Du weißt, wo unsere Herzen jetzt bewegt werden. Herr, bitte arbeite du weiter an unseren Herzen. Lass uns feste Schritte gehen. Zeige du uns, wo wir aufschreiben, wo wir bewahren sollen. Herr, und bitte segne du dieses Jahr. Zeige du, was für uns persönlich dran ist. Danke, dass du unser allmächtiger Gott bist, der immer da war, der jetzt hier ist und immer da sein wird und der trotzdem diese persönliche Nähe sucht. Danke, Herr, dass du unsere Herzenslöcher schließt. Danke, dass du der wunderbare Gott bist. Amen.